Travelholics, der Podcast für Touristiker. Schön, dass Sie zuhören, denn der Podcast Travelholics ist das Audio-Update rund um Digitalisierung, Marketing, neue Destinationen, Produkte und Ideen. Speziell, aber nicht nur für Reisebüros. Als Online-Radio zum Mitnehmen von Profis für Kollegen bietet Travelholics Talks und Tipps für Touristiker. Das geht vom Ohr in den Kopf.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge im März von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Anlass entsprechend direkt live von der ITB am ersten Tag heute. Heute ist 7. März und ich komme gerade aus der Pressekonferenz vom VIR Online Summit, wo Ulf Sonntag, der heute mein Gesprächspartner ist, hallo Ulf.
Hallo.
Die Zahlen vorgestellt hat von der Reiseanalyse. Urlaub und Reisen ist die Forschungsgruppe, richtig?
Genau, das ist die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen und die Studie heißt Reiseanalyse.
Was macht ihr genau?
Wir machen die Reiseanalyse. Das ist eine Untersuchung, die gibt es jetzt seit fast 50 Jahren und ist letztendlich über eine Befragung in der Bevölkerung versuchen wir herauszufinden, wie Deutschland reist, wie viele Deutsche in den Urlaub fahren, wohin sie fahren, warum sie in den Urlaub fahren, wo sie in Zukunft gerne hin möchten. Also sprich eigentlich alles, was mit Urlaub machen zu tun hat, versuchen wir über diese Befragung zu ergründen.
Wenn man jetzt, bevor wir mal so konkret in die Zahlen einsteigen, mal so ganz grob, wenn du sagst, du machst das seit gut 10 Jahren, wenn ihr so den ganz groben, den großen Trend, den ihr beobachtet habt in den letzten 10 Jahren, was ist es?
Also erstmal ist einer der ganz großen Trends Stabilität. Das heißt, wir haben ungefähr 3/4 der Deutschen, die jedes Jahr eine lange Urlaubsreise machen. Wir haben ein Volumen von ungefähr 70 Millionen langen Urlaubsreisen, 5 Tagen und länger, und nochmal ungefähr das Gleiche an Kurzurlaubsreisen. Und das ist über einen ganz langen Zeitraum, also seit der Mitte der 90er ist das fast stabil geblieben. Das heißt, es ist so ziemlich komme, was da wolle. Die Leute fahren in Urlaub.
Die fahren weg, du kannst machen, was du willst, egal wer in Deutschland regiert, egal wie hoch die Abgasnormen sind oder die Fahrverbote. Ja. Gibt es einen Trend Richtung erdgebundene Reisen oder Flugreisen, oder ist das auch immer stabil?
Es ist relativ stabil, wobei wir haben, also das Flugzeug ist jetzt ungefähr bei 40% von diesen langen Reisen. Und das hat aber in den letzten Jahren gegenüber dem PKW noch ein bisschen zugelegt. Was wir bei den erdgebundenen Reisen sehen, ist, dass das Camping gerade mit Wohnwagen und Wohnmobil so in den letzten Jahren ein Stück weit.
Das hattest du auf deinen Charts. Das finde ich ganz interessant, weil ich war ja im Januar auf der CMT in Stuttgart. Da hat der Uwe Frers von PinCamp, von der ADAC Camping GmbH, darüber gesprochen, wie sich ein Branchenzweig komplett digitalisiert. Das ist eine ganz interessante Sache. In den letzten 10 Jahren hat sich der Campinganteil um 50% erhöht, ne?
Ja, also wir haben jetzt mal reingeschaut, also das ist jetzt auch dieser VER-Veranstaltung geschuldet, wo wir alles eigentlich durch diese digitale Brille sehen. Und wir sehen da erstmal bei fast allen oder den meisten Campingreisen wird überhaupt etwas vorab gebucht. Das war mir als Nicht-Camper gar nicht so bewusst. Ich dachte, die Camper fahren einfach los, aber wirklich 2/3 der Campingreisen, da wird auch irgendwas gebucht. Und bei diesen Campingreisen, wo was gebucht ist, da dominieren ganz klar die digitalen Kanäle. Das heißt, über 70% von diesen Campingreisen, wo irgendwas gebucht wird, da wird digital gebucht.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Digital heißt dann online oder per E-Mail oder beides?
Also, digital ist sozusagen die Sprachregelung für Online-Buchung, also wo man letztendlich direkt die Bestätigung auch bekommt. Und per E-Mail.
Okay, der Podcast richtet sich sehr stark auch in den touristischen Vertrieb hier. Ja. Das heißt, viele Reisebüros hören zu. Wenn ihr sagt, digital ist stark auf dem Vormarsch. Also es gibt ja diese Ropo-Studien-Erhebung von Ende Februar, wo es heißt, dass zum ersten Mal so ist, dass die Leute stärker sich im Reisebüro informieren und dann aber online buchen. Also dass sich das verdreht hat.
Also was so genau gucken wir dieses Ropo ehrlich gesagt nicht rein oder haben wir es jetzt in den letzten Jahren nicht gemacht. Was wir machen ist zu schauen, wo wird denn gebucht. Okay. Und da sehen wir auch, dass digitales Buchen wird immer stärker. Wir sehen aber auch, dass das Reisebüro generell kein schlechtes Standing hat. Also das heißt, wir sehen nicht, dass das gleichzeitig heißt, dass das Reisebüro als solches ganz stark verliert, sondern wir sind, sagen wir mal, im nicht-digitalen Bereich, vor allen Dingen die Leistungsträger direkt. Also da haben wir einen viel stärkeren Switch zwischen online und traditionell, als wir das beim Reisebüro haben. Das heißt, eigentlich hält sich das Reisebüro eben noch verhältnismäßig gut.
Okay, und hat auch eine Zukunft. Also oder was ja, lest ihr daraus tatsächlich?
Naja, also bewertet ihr
dann auch, sagen wir mal, digitale Herausforderungen oder Herausforderungen für den stationären Vertrieb, den die angehen müssen? Kann man das so sagen?
Also das ist jetzt sag mal, ein Stück weit von mir persönlich, ja, als jemand, der auch die Branche beobachtet, nicht so sehr aus den Zahlen. Also ich denke mal, der Druck ist auf jeden Fall da, weil der Trend ganz stark Richtung Online-Buchung geht. Auf der anderen Seite scheinen sich die Reisebüros nicht ganz schlecht zu verkaufen in den letzten 5-6 Jahren. Das heißt, vielleicht ist so ein Stück weit auch die Nachricht da angekommen, dass die sich eben auch digitalisieren müssen, dass sie irgendwie auf allen Kanälen erreichbar sein müssen und dass eben der Counter und das direkte Gespräch am Counter eben da auch nicht alles ist. Und ich glaube aber eben, die Reisebüros haben wirklich den Vorteil der Beratung und eben auch dieses persönlichen Kontakt, sei es eben über von Angesicht zu Angesicht oder auch eben übers Telefon, über die E-Mail, dass man wirklich einen konkreten Ansprechpartner hat, mit dem man spricht, was gerade eben auch bei vielleicht etwas komplexeren Reisen, erklärungsbedürftigen Reisen, Reisen, die nicht, sagen wir, aus mehreren Bausteinen bestehen, wo sie, glaube ich, sagen wir mal, eher einen Vorteil haben, den man eben digital vielleicht nicht so leicht umsetzen kann. Und ich glaube, das ist was, was die Reisebüros auch noch vielleicht noch stärker nach vorne stellen können.
Auch eine ganz interessante Zahl. Du hast gesagt, Pauschalreise ist stabil. Das heißt, die Pauschalreise stirbt nicht. Die Pauschalreise ist ja arg verknüpft mit dem Reisebüro. Auch ein bisschen. Pauschalreisen werden stark im Reisebüro gebucht. Ist eine Gewohnheitsgeschichte vielleicht auch.
Ja, ich denke, also vieles, was wir sehen und diese Stabilität der Zahlen, vieles hängt mit Gewohnheit zusammen.
Ja.
Das heißt, man ändert sein Verhalten nur, ob das jetzt ein anderes Reiseziel ist, ob das mal eine andere Urlaubsform ist, ob das eine andere Art des Buchens ist, wenn man einen guten Grund hat dafür. Oder es einfach viel, viel praktischer auf einmal geworden ist, es anders zu machen als vorher. Und bei der Pauschalreise, und die klassische Pauschalreise ist eine Pauschalreise ans Mittelmeer, wo man Flug und Hotel eben zusammen hat. Die behauptet sich sehr, sehr gut und die hat auch einen sehr hohen Anteil an eben Reisebürobuchungen, wobei man auch da sagen muss, da holt ein Stück weit eben auch das Digitale auf. Aber um da auch mal eine Zahl zu nennen, wir sind jetzt bei sagen wir mal, gut einem Drittel der Pauschalreisen, die digital gebucht werden. Das heißt, der andere Teil, zwei Drittel, wird aktuell im Moment noch
analog gebucht.
Analog.
Und analog heißt ja dann schon im persönlichen Gespräch.
Überwiegend. Also da ist zwar auch Telefon und Fax mit drin, aber der Großteil ist eben
per Fax.
Genau.
Also
das haben wir auch gesehen, das ist fast niemand.
Ja, das ist nicht mehr so viel. Eine andere spannende Zahl oder ein interessantes Verhältnis ist der Unterschied zwischen langen Reisen und kürzeren Reisen und auch zwischen komplexeren Reisen, also mehrere Reisebestandteile und Einzelbestandteile. Da geht es ganz klar Richtung digital, oder?
Also bei den Kurzurlaubsreisen, also alles, was so 1 bis 3 Übernachtungen, 2 bis 4 Tage Dauer, da haben wir jetzt schon einen Anteil an den Buchungen von 80% von den digitalen Kanälen. Also das heißt, da spielen die analogen Kanäle so gut wie keine Rolle. Liegt aber auch da bestimmt daran, das sind halt eben kurze Reisen. Oft ist es eben mit dem eigenen Auto im Inland irgendwo hinfahren. Man muss nur die Übernachtung buchen. Da ist es einfach einfacher, das eben über ein Portal zu machen, als dafür ins Reisebüro zu gehen.
Wo die Vorteile eigentlich auch nicht mehr auf der Hand liegen oder wo es unter Umständen ja auch für Reisebüros nur ganz geringe Erlösquellen gibt. Ne?
Das ist sicherlich auch was. Es ist relativ unattraktiv für die Reisebüros, das zu machen. Und es ist eben auch vielleicht da nicht unbedingt die Stärke, weil auch von den Zielgebieten und da, wo die Expedienten geschult werden, das sind ja eben überwiegend die klassischen Mittelmeerziele. Oder eben so ein Segment wie Kreuzfahrt, wo eben dann auch die Reisebüros immer noch ein sehr starker Vertriebskanal sind.
Naja, absolut. Wie sieht es bei der Kreuzfahrt überhaupt aus? Habt ihr sicher auch untersucht. Ne? Wie hoch ist der Kreuzfahrtanteil aktuell bei den Reisewünschen und bei den getätigten Buchungen?
Also bei den getätigten Buchungen, da gucken wir jetzt wieder auf die Reisen, 5 Tage und länger, da haben wir ungefähr einen Anteil so zwischen 2 und 3% vom Gesamtmarkt, was so in einem Jahr aufs Kreuzfahrtschiff geht.
Okay.
Also gegenüber dem, was man manchmal so in der Presse hört, gar nicht mal so viel.
2 bis 3% der Gesamtmarkt, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, sind 130 Millionen gebuchte Reisen. Ne?
Ja, wobei das sind alle ab einer Übernachtung, da wäre der Anteil der Kreuzfahrten sogar noch ein bisschen geringer. Oh, eigentlich reden wir jetzt von ungefähr 70 Millionen langen Urlaubsreisen.
70 Millionen lange Urlaubsreisen, die
davon,
in 2018 gebaucht wurden.
Okay, genau,
Davon 2 bis 3%.
Davon 2 bis 3% sind Kreuzfahrtreisen.
Ist sicher immer noch viel?
Das ist immer noch viel. Das ist, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Da hat, glaube ich, die CLIA den besseren Wert. Ja. Ich glaube, wir sind da auch bei ungefähr bei 2 Millionen Reisen, wenn es mich nicht täuscht, oder 2 Millionen Reisende. Und das ist was absolut wächst. Und wir sehen eben bei dieser Interessensbekundung, die wir auch abfragen, wo wir fragen, ob Leute Lust haben, in den nächsten 3 Jahren eine bestimmte Urlaubsart zu machen. Da haben wir 23%, die sagen, eine Kreuzfahrt für mich kommt zumindest generell in Frage. Das heißt, wir haben, wenn man so will, ein Riesenpotenzial.
Das ist ein gigantischer Markt, der noch interessant. Umgekehrt bedeutet dann, all die Schiffe, die gebaut werden, werden zu Recht gebaut, weil die alle noch wegfahren wollen? Oder?
Naja, also es scheint im Moment ja so, man kriegt die Kähne voll, man kriegt sie auch übers Jahr ganz gut voll. Wenn man manchmal hört, für was für Preise das, ich muss es ja wirklich so sagen, teilweise verscherbelt wird, weiß ich nicht, ob das dann auf Dauer ein nachhaltiges Geschäftsmodell so ist, aber auf der anderen Seite, der Kunde, der weiß dann die günstigen Preise zu schätzen. Also das heißt, der shoppt dann vielleicht auch gerade der, für den eine normale Kreuzfahrt zur Hauptsaison etwas teuer ist, der geht dann vielleicht auch bewusst in die Nebensaison und schaut dann nach den Schnäppchen und weiß, dass er sie auch finden kann.
Okay, und erfüllt sich dann so seinen Traum. Wie ist die Altersstruktur eigentlich bei Kreuzfahrten oder generell bei den Pauschalreisen, also bei den klassischen Reisebrotprodukten?
Also bei den Pauschalreisen haben wir es gerade mal geschaut und sehen, da gibt es eigentlich keinen Fokus auf einer bestimmten Altersgruppe. Also das heißt, da sind wir eigentlich über die ganze Bevölkerung ganz gut verteilt. Ein bisschen schwächer ist die Pauschalreise bei den, sagen wir mal so, den klassischen, klassischen Familienalter.
Ach nee,
also wenn so die,
andersrum gedacht.
Ja, aber da haben wir eben einen hohen Anteil von Familien, die dann eben erdgebunden verreisen, die entweder in Deutschland fahren, man fährt gerne in Ferienwohnungen in der Zeit, gerade mit kleinen
Kindern. Das sind auch die Camper, oder?
Sind auch ein Stück weit die Camper. Also das heißt, da haben wir ein bisschen weniger Pauschalreise als in den anderen Altersgruppen. Und bei der Kreuzfahrt ist es schon noch so, es ist ein bisschen was für die Älteren, es ist nicht mehr was für die ganz Alten. Ich sagte früher 80 plus oder so, sind wir jetzt, würde ich sagen, bei 50 plus. Aber auch da ist es so, es gibt die Familien, die das lieben. Aber wenn man jetzt alle Familien sich anschaut und dann den Anteil der Kreuzfahrten an deren Urlauben, dann ist der eben ein bisschen geringer als in anderen Altersgruppen.
Und gibt es einen, also ich glaube, ich habe es auch auf einer Folie gesehen und du hast auch darüber gesprochen, gibt es ein Verhältnis von Alter zu Buchungsweg zu Reiseform? Also dass ich sage, okay, die Jungen buchen, also ich unterstelle jetzt, die Jungen buchen digital, wenn sie pauschal buchen.
Ja, also.
Oder gehen die Jungen ins Reisebüro?
Sag mal, ganz pauschal kann man es nicht sagen. Aber wir sehen schon, die Jungen buchen schon stärker digital als die Älteren. Die Älteren buchen stärker analog als die Jüngeren. Das heißt, da gibt es schon einen starken Zusammenhang. Es kann sich dann aber, ist aber auch ein Stück weit eben zielgebietsabhängig. Das heißt, ich habe teilweise auch Ziele wie die Türkei mit einer relativ jungen Gästestruktur. Aber eben einem sehr hohen Pauschalreiseanteil. Und da ist halt einfacher, die Pauschalreise zu buchen. Und wenn man eben dieses, also ich glaube, in vielen Köpfen steckt einfach noch fest dieser Mechanismus: Türkei, Pauschalreise, Reisebüro.
Genau.
Wenn ich auf der anderen Seite nach Norwegen fahre, denke ich,
das mache ich alleine. Oder Auto, oder mache ich lieber.
Genau, ganz, und da buche ich die Fähre und das Ferienhaus digital, aber das kann ich eben selber, dafür gehe ich nicht ins Reisebüro, weil ich dem das vielleicht auch gar nicht zutraue. Ne? Denen traue ich zu, die sind super gut für den Mittelmeerurlaub, aber wenn es dann, sagen wir mal, daraus etwas exotischer wird, dann habe ich vielleicht das Gefühl, das weiß ich selber besser.
Habt ihr das eigentlich auch, also das war jetzt in keiner deiner Zahlen, aber habt ihr das auch erhoben, so Beratungsqualität, Serviceerwartungen?
Nee, also wir wissen, da müssten wir aber vielleicht nochmal in die Zahlen schauen. Wir schauen nach Gründen, guten Gründen für Online und guten Gründen für Offline-Reisebüros.
Aha.
Und da ist eben sowas wie Beratungsqualität, Ansprechpartner auch für Reklamationen sind Hauptgründe für das stationäre Reisebüro, während eben große Auswahl, Neutralität, auch guter Preis eben Hauptgründe für ein Online-Reisebüro, wie wir es in der Frage nennen.
Obwohl das mit dem guten Preis nicht mal stimmen muss.
Das muss nicht stimmen, aber es wird ein Stück weit unterstellt, weil man eben glaubt, durch die breiteren eben Vergleichsmöglichkeiten, durch eben eine unterstellte größere Neutralität der Online-Portale.
Ja. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Thema Altersstruktur und Buchungswege. Das finde ich ganz spannend. Ich stelle es jetzt fest, auch bei mir, ne? Also meine Mutter hat ein Smartphone, mein Vater fragt mich jetzt, naja, ich würde eigentlich auch ganz gerne noch ein Tablet haben, weil sonst kann ich die ganzen Fotos ja nicht mehr angucken, die du machst. Das heißt, die Digitalisierung, also die Ausstattung mit Digital Devices, die geht ja immer weiter in Richtung ältere Zielgruppe. Zudem treten die ja irgendwann auch mal aus dem Dasein.
Ja, schön gesagt, ja.
Ja, so, und das bedeutet ja irgendwann rein demografisch, also wir haben eine demografische Digitalisierung, kann man das so sagen? Also Demografie
ja, einfach
führt zu digitaler Ausstattung.
Und ja, weil wir haben, also wir sehen im Moment noch, dass wir gerade bei in den älteren Altersgruppen, so über 60, da sind wir noch bei eben bei noch nicht 80% oder über 80% der Bevölkerung mit Internetzugang. Und aber da haben wir es zum einen technologisch, da wird auch der ein oder andere noch sich in sein Smartphone verlieben und einfach neu dazukommen. Aber wir haben eben diesen automatischen Weg, dass jemand, der jetzt irgendwie 50 ist, nur weil der 60 wird, wird er sein iPhone nicht wegschmeißen. Jemand, der jetzt 60 ist und gewohnt ist, mit Smartphone und Tablet umzugehen, weil der 70 wird, wird er sich auch nicht anders verhalten. Das heißt, wir haben da ein ganz natürliches Wachstum durch die Demografie in Richtung immer mehr Digitalisierung, in Richtung Online-Zugang und eben auch Internetnutzung.
Okay, das ist das eine jetzt nur bei der Buchung der Reise oder bei der Recherche zur Reise. Auf der anderen Seite findet es ja auch statt, dass die Consumer, wenn sie dann auf Reisen sind, auch digital unterwegs sind und online unterwegs.
Ja.
Das habt ihr auch untersucht.
Ja, wir haben dieses Jahr mal ein bisschen tiefer reingeschaut. Also wer nimmt überhaupt seine digitalen Spielzeuge mit in den Urlaub? Wir waren ein Stück weit überrascht, dass es nicht jeder tut, der sowas hat.
Mhm.
Aber sagen wir mal, die meisten eben schon. Das heißt eigentlich, man behält sein natürliches Verhalten, seinen natürlichen Umgang mit dem Smartphone, mit dem Tablet, den behält man bei. Da ist dann auch so ein bisschen zwischen den Alten und den Jungen so, die Alten nutzen es im Urlaub vor allen Dingen auch für die Dinge, die sie im Alltag nutzen.
Sprich,
für Zeitung lesen, für Wetterbericht.
Okay.
Das machen übrigens alle, Wetter wollen alle wissen.
Mhm.
Aber man sieht, bei den Jüngeren ist es schon stärker eben auch durchdrungen, dass man es dann eben auch für die Reiseorganisation vor Ort nutzt, dass man sich informiert, was man machen kann und auch dann über...
Das heißt, sie buchen dann über diese Apps, die wie Komoot, Get Your Guide oder
dann lokal. Also so genau haben wir dann nicht geguckt, aber...
buchen ihre Tickets vor Ort.
Genau, oder eben den Transport, wenn man sagt, Ausflug, solche Dinge.
Habt ihr die Rolle von sozialen Netzwerken bei der Reiseinspiration und Reisesuche auch untersucht?
Haben wir letztes Jahr gemacht. Es ist, ehrlich gesagt, erstaunlich gering im Vergleich zu anderen Quellen.
Weil
also wir haben auch so einen Mix aus digitalen und traditionellen Quellen und es ist eigentlich so, bei den digitalen Quellen das ist das Wichtigste die Website der Unterkunft und die Website des Reiseziels. Und bei den traditionellen Quellen sind es wirklich nach wie vor Broschüren, die gerne genommen werden. Und es ist auch die Beratung im Reisebüro eben vor allen Dingen bei diesen Schönwetterzielen.
Okay, also genau, also die Schönwetterziele, die Reiseform Pauschalreise, die Schönwetterziele, also rund um Mittelmeer ist letztendlich das Hauptprodukt, ne?
Genau, das ist das Hauptprodukt.
Ja, die anderen Ziele, das heißt die Fernreisen und so weiter, die werden digital eher gebucht oder?
Fernreisen ist so ungefähr im Mittelfeld. Also das ist, glaube ich, etwas über 50% digital. Aber ich glaube, da kommt es wirklich auch drauf an. Das sind ja dann oft auch komplexe Reisen, wo man dann eben gerne mal auch Beratung in Anspruch nimmt. Das heißt, das ist so der eine Teil. Vielleicht auch sowas wie Studienreisen, Gruppenreisen, die doch gerne im Reisebüro gebucht werden. Und auf der anderen Seite haben wir da eher so die Backpacker, Weltentdecker, die das eben sich auch selber erarbeiten wollen, die dann eben nicht so die klassische Reisebüro-Klientel sind.
Vielleicht zwei letzte Sachen noch, weil ich ITB-Termine sind alle voll und dein Terminkalender ist auch vollgepackt. Eingangs wurde gesagt, heute 2019 ist ein Gamechanger-Jahr. Was bedeutet das konkret? Und vielleicht auch daran angeschlossen, die Reisebüros haben gemerkt oder auch die Veranstalter haben gemerkt, der Januar, der Februar, der lief noch nicht so richtig rund, was die Buchungszahlen angeht. Könnt ihr Entwarnung geben? Könnt ihr sagen, okay, das wird schon noch? Oder was bedeutet Gamechanger?
Also Gamechanger hatte Michi Buller in seiner Eingangsrede genannt. Ich glaube, er hat es wirklich bezogen darauf, dass einfach wir dieses Jahr erstmal diesen Switch hatten zwischen, dass wir zum ersten Mal mehr Online-Buchungen bei den langen Urlaubsreisen hatten als Urlaubsbuchungen im persönlichen Gespräch. Insofern haben wir da ein Stück weit eine Wende. Auf jetzt 2019 als Reisejahr bezogen, nach allem, was wir hören, Lust zum Reisen ist da. Wir sehen auch, sagen wir mal, keine Indikatoren, dass die Leute jetzt befürchten, dass auf einmal alles ganz schlimm wird in ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation. Also das heißt, aus allen Indikatoren, die wir haben, spricht nichts dagegen, dass 2019 genauso gutes Reisejahr wird wie 2018. Auf der anderen Seite muss man gucken, ob das jetzt alles in den Veranstalterreisen landet, ob das im Reisebüro landet oder ob vielleicht auch nach dem Flughaus des letzten Jahres und des schönen Wetters die Leute einfach ein bisschen abwarten, gucken, wie entwickelt sich der Sommer und am Ende dann vielleicht ins eigene Auto steigen und in Deutschland bleiben oder nach Dänemark fahren. So genau können wir es noch nicht absehen. Okay. Aber sagen wir mal, die Aussichten generell auf ein gutes 2019, die sind da.
Das ist schön, das ist auch ein super Schlusswort. Die ITB wird sicher das Übrige dazu tun, die Leute zu inspirieren. Vielen Dank, Ulf, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Tolle ITB noch und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das war die erste Runde Travelholics, der Branchenpodcast für Touristiker von der ITB 2019. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Zuhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.